Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6. Hier im extrem regnerischen, ungemütlichen Ulm haben wir am Montagnachmittag um 16 Uhr wieder eine Ausgabe der Plattform für euch. In der nächsten Stunde am Mikrofon Frank Rieddorf. Und wie es sich gehört, haben wir natürlich auch einen Gast. Und heute freuen wir uns sehr, sehr, dass er die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Wir haben ein wunderbares, interessantes Thema und einen hervorragenden Gast, der uns schon mal letztes Jahr besucht hat. Und dieses Mal werden wir mit ihm über den Club of Rome reden. Ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Dr. Franz Josef Rademacher. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Sie sind schon mal da gewesen. Damals hatten wir Ihre Arbeit am Institut vorgestellt. Und jetzt geht es um den Club of Rome. Da fangen wir doch einfach mal ganz einfach an, bevor ich viel Worte verliere. Fangen Sie doch mal an und stellen diese Organisation vor.
Der Club of Rome ist, was man ein Think Tank nennt. Das ist also eine Organisation von Menschen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Beim Club of Rome sind es etwa 100 Personen aus der ganzen Welt, die sich für die Gesamtproblematik der Zukunftsentwicklung interessieren, also beispielsweise Bevölkerungsentwicklung, Klima, Energie, Finanzsystem, und alles, was irgendwo damit zusammenhängt, also die Energiefragen, die Machtfragen zwischen den Staaten, die Zukunft Europas, alles das wird im Club of Rome thematisiert und das seit 50 Jahren.
Der Club of Rome selber hat aber eine ausschließlich beratende Funktion, ne? Sie haben sie da in keinerlei Ämtern, dass sie irgendetwas direkt umsetzen können.
Nein, das ist, wie gesagt, ein reiner Think Tank, der auch vollkommen unabhängig ist von allen anderen Organisationen. Das heißt, der Club finanziert sich selber, die Mitglieder finanzieren ihre eigenen Aktivitäten im Club selber. Es ist eine unabhängige Organisation, die sich mit den Themen beschäftigt, die schwierig sind, mit einer Langfristperspektive, mit einer internationalen Perspektive.
Und nochmal kurz bei der Organisation bleiben, da gibt es ja den Club of Rome international und in Deutschland. Wie muss man sich das in etwa vorstellen? Gibt es dann in jedem Land eine eigene Sektion? Arbeiten die zusammen oder wie ist es von der Organisation her mit den Ländern, mit den jeweiligen?
Also von der Gründung her gibt es nur die internationale Organisation. Der Club of Rome ist zunächst einmal die internationale Organisation. Die fand aber sehr viel Interesse in sehr vielen Ländern und deshalb gibt es jetzt in 30 Staaten der Welt sogenannte National Chapters, also zum Beispiel das deutsche Chapter Club of Rome. Diese National Chapters sind jeweils rechtlich unabhängige Organisationen, die in den jeweiligen Ländern operieren, die aber mit dem internationalen Club in dem Sinne verbunden sind, dass er ihnen überhaupt das Recht zugestehen muss, sich nationales Chapter des Club of Rome zu nennen. Also in diesem Sinne hat der internationale Club of Rome einen Blick auf die nationalen Chapters. Da gibt es eine Wechselwirkung. Es ist also in Deutschland so, 2, 3 der internationalen Club of Rome Mitglieder sind auch im deutschen Chapter. Ich bin zum Beispiel eben nicht nur im internationalen Club, sondern im deutschen Chapter auch im Vorstand.
Und wenn Sie sagen, das ist eine beratende Tätigkeit, wie kommen Sie jetzt an die Politiker, durch welche Gremien? Wo sitzen denn Mitglieder des Club of Rome überall drinnen, wo dass man den direkten Kontakt eben zu den Politikern hat oder zu den anderen Organisationen?
Also zum einen sollte man auch wiederum die Politik nicht überschätzen. In unserer Gesellschaft wirkt man über die Wissenschaft, man wirkt über die Medien, man wirkt durch Beratung von Unternehmen. Aber es gibt eben auch und in der Tat beim Club of Rome eine ganze Reihe von unmittelbaren Beziehungen in die Politik hinein. Es ist auch so, dass eine ganze Reihe früherer Politiker als Ehrenmitglieder im Club of Rome mitwirken. Also es gibt da eine ganze Reihe von Beziehungen und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Es gibt in Deutschland ja das Potsdam-Institut, das sehr viel politische Beratung in Deutschland macht, und der Direktor des Potsdam-Instituts oder einer der Direktoren ist auch Mitglied im Club of Rome.
Jetzt haben Sie ja wunderbarerweise, nicht für diese Sendung, aber für diese Sendung haben Sie es mitgebracht, etwas geschrieben für den Club, über den Club of Rome. Das können wir dann gleich mal als Grundlage nehmen. Was sind denn die wichtigen Sachen, die Sie aus dieser Sache unseren Hörern mitteilen möchten?
Also ich habe zunächst einmal auf Wunsch eines Staatslexikons den Club of Rome dort beschrieben, und das Interesse hing unter anderem damit zusammen, dass in diesem Jahr der 50. Geburtstag war. Das heißt, vor etwa 4 Wochen war eine ganze Woche Betrieb in Rom. Der Club of Rome hat in Rom seinen 50. Geburtstag mit einer Vielzahl von Aktivitäten begangen. Nun, in diesem Staatslexikon ist eben jetzt beschrieben, wie der Club entstanden ist und was seine Mission ist und wie er sich organisiert. Da ist interessant, das Ganze geht jetzt also zurück auf das Jahr 68, 50 Jahre zurück, 68. Und es gab 2 Gründer. Das eine war Aurelio Piccei, sehr bekannter Italiener, im Vorstand von Fiat, im Vorstand von Olivetti und anderen Firmen. Also das war ein wesentlicher Gestalter in der Industrie in Italien. Und der andere Mitgründer war Alexander King. Und der war der Chefökonom, der Chefsystemtheoretiker der OECD. Die OECD ist die Organisation der reichen Länder. Und also das ist eine politische Organisation, ist so eine Dachorganisation der reichen Welt. Und diese beiden haben sich gefunden, die hatten Sorge über die Zukunft. Und damals tat sich zum ersten Mal eine Chance auf, mit Computern komplexe Modelle in der Interaktion vieler Variabler zu studieren. Das sind sogenannte dynamische Modelle. Da gab es eine wichtige Gruppe am MIT unter Forrester, und dann hat der Club of Rome diesen Forrester beauftragt, hat in einem komplexen Modell sich mit der Zukunft beschäftigt, und aus all dem wurde ein ganz berühmtes Buch. Das Buch heißt Grenzen des Wachstums, Limits to Growth, Autor Meadows und andere. Und dieses Buch hat die Welt verändert. Also wenn man sich fragt, wo ist die Wurzel der Bekanntheit des Club of Rome, dann ist es nach dieser Gründung im Jahr 72, also ein paar Jahre später, mit Limits to Growth, ein ganz wichtiger Durchbruch im Denken für die ganze Welt.
Da war ja, Ihre Vorgänger waren da ja relativ prophetisch, weil das sind ja genau die Themen, die heute auch noch, wenn man den Titel hört, immer noch sehr aktuell sind, oder?
Ja, es hat sich im Wesentlichen eigentlich nichts geändert. Die wesentlichen Überlegungen sind auch nach wie vor richtig. Sie passieren irgendwo in der Interaktion zwischen der Anzahl der Menschen, das wächst dramatisch, dann dem Wohlstand, wächst auch dramatisch, damit verbunden den Umwelt- und Klimabelastungen, wächst auch dramatisch. Die Frage der Verteilung des Wohlstandes, ein Riesenthema zwischen Arm und Reich. Und man merkt sofort, da sind ganz viele miteinander verflochtene Probleme. Und jetzt gibt es sozusagen einen Joker, das ist der technische Fortschritt. Der hat das Potenzial, dass man aus weniger mehr machen kann. Also der technische Fortschritt erlaubt potenziell mehr Menschen auf einem höheren Niveau zu leben, während man die Umwelt und das Klima weniger belastet. Aber da ist ein Balanceproblem. Das ist schwierig, das alles auszutarieren. Und diese Schwierigkeit bestimmt damals wie heute die Situation, die wir politisch haben, zum Beispiel beim Klima.
Jetzt hat sich ja die Menschheit in der Vergangenheit nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie diesen Joker des technischen Fortschrittes dafür verwandt hat, dass alle möglichst gleich viel haben und auf die Umwelt zu achten. Ja, das hat angefangen, was weiß ich, bei den alten Griechen, dass die ganze Inseln gerodet haben, hin bis zur industriellen Revolution, bis eben auch die ganzen Kolonialmächte. Da ging es ja immer nur darum, dass die Mächtigen immer reicher und mächtiger werden und, sagen wir mal so, die Umwelt eigentlich relativ egal war. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass das sich jetzt in der Zukunft ändert?
Also ich will doch erstmal vorausschicken, dass die Vorstellung, dass es allen gleich geht, keine besonders attraktive Vorstellung ist, weil das ist gelebter Kommunismus, das hat wenig Dynamik, wenig Innovation, bringt die Menschheit nicht vorwärts. Wir brauchen Differenzierung, aber die muss balanciert sein. Es geht im Grunde um einen sogenannten, man nennt das den Effective Inequality Range, also den Bereich, wo Nichtgleichheit produktiv wirkt. Und das muss man eigentlich finden. Und es ist eigentlich Sache der Wirtschaftsordnung, der ökologisch-sozialen Regulierung einer Wirtschaftsordnung, die Dinge in vernünftige Bahnen zu lenken.
Liegt aber nicht auch da eine sehr große Gefahr, wenn man der Wirtschaft so viel Macht gibt, dass sie dann nicht nur an die eigenen Interessen denken?
Gut, wenn die Regulierung stimmt, würde Adam Smith sagen, dass unter Bedingungen einer vernünftigen Regulierung die Interessen der wirtschaftlichen Akteure so sind, dass sie irgendwo in Übereinstimmung sind mit dem Allgemeininteresse. Sie hatten ja eben Beispiele von der Plünderung der Natur. Das macht man natürlich bevorzugt beim Nachbarn. Also das ist die sogenannte Externalisierung. Man externalisiert gerne die negativen Folgen von ökonomischer Wohlstandsproduktion auf andere. Und das geht in einem einzelnen Staat nicht so gut, insbesondere wenn es eine Demokratie ist, weil sich dann die Verlierer wehren. Global können sich die Verlierer aber nicht richtig wehren, denn das sind arme Staaten. Und die sind im Konflikt mit reichen Staaten. Und die reichen Staaten sind auch militärisch die Stärkeren. Und die diktieren den anderen die Konditionen. Und unter diesen Konditionen passiert eben auch die Externalisierung der Kosten. Das ist ein ganz hässliches, unfaires, globales System. Aber es müsste so nicht sein. Wenn wir uns auf vernünftige Spielregeln einigen würden, dann könnte das ökonomische System für die ganze Welt vernünftig funktionieren. Wir schaffen es nur nicht, uns auf die Spielregeln zu einigen, zum Beispiel beim Klima.
Mhm. Woran liegt es? Liegt es an der Gier der Menschheit, an dem eigenen Interesse oder ist man einfach den anderen armen Ländern zu weit weg, zu fern? Das wird ja depersonalisiert alles. Was habe ich jetzt für ein Interesse dran, dass es den armen Leuten in Togo gut geht? Hauptsache meine Ananas und Bananen sind billig.
Ja, das ist im Grunde genommen das Problem. Die Menschen sind immer in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Und wenn sie jetzt etwas abgeben müssten, damit einer in Togo mehr hat, während man die Umwelt nicht mehr belastet, dann möchte man das nicht tun. Man findet also 100 Gründe, warum man das nicht tut. Und erst wenn der andere sich wirklich bemerkbar machen kann, wenn er einem schaden kann, dann vielleicht lässt man sich auf einen Kompromiss ein. Also ich drücke das immer so aus, der Mensch reagiert erst, wenn der Bagger im Wohnzimmer ist.
Und der Bagger stand ja jetzt 2016 vor den europäischen Toren sozusagen, ne?
Das war es. Die Migration hat plötzlich was verändert, aber auch der sich verschärfende Klimawandel hat etwas verändert. Und indem wir merken, dass es uns selber an den Kragen geht, fangen wir jetzt an zu überlegen, was wir denn möglicherweise mit den anderen besser machen könnten als bisher. Also wir diskutieren jetzt über einen Marshallplan mit Afrika. Wir diskutieren über ein klügeres Klimaregime. Aber erst dadurch, dass die Probleme uns langsam auf die Haut rücken.
Ist es kein sehr gutes Zeugnis für die menschliche Rasse? Man müsste doch immer, sagt man so schön, man muss aus den Fehlern, aus der Geschichte lernen. Ja, muss jede Generation neu die Fehler machen. Es ist ja eigentlich, ich finde es ein bisschen schade, wenn man sagt, es passiert erst was, wenn ich selber direkt betroffen bin. Weil ich müsste ein bisschen unterstellen, man kann ja auch ein bisschen vorausschauen.
Ich sag mal ja und nein. Wir kommen aus einer Evolution einer kleinen Gruppe. Wir denken so wie eine Steinzeithorde vor 20.000 Jahren. Wir interessieren uns für die, die mit uns in der Horde sind, die wir kennen. Das sind ein paar hundert Leute. Aber irgendwelche Leute in anderen Teilen der Welt, die sind eigentlich für uns zunächst mal kein Thema. Und Umweltbedingungen sind für uns auch kein Thema. Wir akzeptieren mal die Umwelt als gegeben. Und es gab mal Eiszeiten und da gab es wieder keine Eiszeit. Und es lag nicht in unserer Macht, uns mit Eiszeiten zu beschäftigen. Das heißt, unsere Erfahrung aus der Evolution ist nicht darauf gerichtet, mit Millionen Menschen tausende Kilometer entfernt irgendwelche Arrangements zu treffen, um die Umwelt zu schützen und miteinander sinnvoll leben zu können. Das ist einfach vollkommen neu. Das alles hat es vor ein paar tausend Jahren noch gar nicht gegeben. Wir sind von der Evolution her nicht darauf eingestellt. Wir können nur, sagen wir, in historischen Zeiträumen politische Strukturen entwickeln, an denen müssen wir auch lernen. Wir haben gerade Weltkriege hinter uns, wir haben zum ersten Mal Atombomben abgeworfen und alles das müssen wir verarbeiten und lernen in sehr komplexen Prozessen. Und dann gibt es eben einen Trump und dann gibt es einen Putin und dann gibt es einen Erdogan und dann gibt es uns und dann gibt es Inder und dann gibt es Afrikaner. Und wie sollen die sich einigen? Wir merken ja schon am Brexit, wie schwer es selbst unter Nahverwandten ist, sich über irgendwas zu verständigen.
Wäre dann nicht, Stichwort Brexit, wäre das eine Lösung zu sagen, na gut, wenn ich mich mit den ganzen Leuten nicht verständigen kann, weil die Inder und Trump und alle zu weit weg, dann gehe ich halt wieder auf die kleinen Einheiten zurück.
Ja, der Nachteil ist nur, dass alle zum Beispiel Klimaeffekte global sind, weil die Atmosphäre keine Grenze kennt. Wir haben mit Plastikmüll und den Ergebnissen im Meeren eine Problematik für die ganze Welt, weil die Meere kommen an alle Küsten. Das heißt, mittlerweile erzeugt der Mensch globale Effekte, die sich für nationale Grenzen nicht interessieren. Wir sind politisch national organisiert. Sie sagen jetzt, ja, gehen wir doch auf die Region, werden wir doch ganz klein. Ja, aber alles Wesentliche, was wir tun, passiert über die Grenzen des Kleinen hinaus. Und wir haben immer das Problem, dass wenn an einer Stelle was erlaubt ist, was an der anderen Stelle nicht erlaubt ist, dann ist es ökonomisch hochattraktiv, dahin zu gehen, wo es erlaubt ist. Dann ist die Wertschöpfung plötzlich da, wo erlaubt ist, was man gar nicht erlauben sollte. Und die, die es nicht erlauben, haben plötzlich die wirtschaftlichen Nachteile. Und das funktioniert alles so nicht. Und dann macht zum Schluss jeder das Falsche, weil ja sonst der andere das Falsche macht und man den Nachteil hat, dass man es nicht macht. Und über die gemeinsamen Regeln, die diese Nachteile ausschließen würden, da kann man sich nicht verständigen. Und da ist man voll in der Problemlage, in der wir sind. Man nennt das die Tragödie der Allmende, die Tragödie der Gemeingüter. Die Gemeingüter gehen in solchen Prozessen kaputt, wenn man sich nicht vernünftig über große Distanz für den Schutz dieser Gemeingüter fair absprechen kann.
Und da ist der technische Joker ja eher jetzt in der negativen Richtung, weil durch diesen technischen Fortschritt bekommt ja jeder beim anderen sofort mit, was der macht. Das war ja früher wahrscheinlich vergleichsweise einfach, konnte ich ja treiben, was ich wollte, hat in Afrika oder in Asien ja niemand mitbekommen. Jetzt steht es ja 10 Minuten später alles komplett online, also das ist eine viel schnellere Dynamik. Das kommt ja als Problem verschärfend noch dazu, oder?
Ja gut, das hat jetzt zwei Seiten. Die eine Seite ist, früher wussten auch die Armen nicht, dass sie arm waren, weshalb sie kein Problem hatten damit, dass sie arm waren. Heute wissen sie, dass sie arm sind und deshalb wollen sie Wohlstand. Wenn sie auch Wohlstand haben, haben wir mehr Ressourcenprobleme. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der politische Prozess, der etwas Kompliziertes aushandeln muss. Der wird jetzt plötzlich überrollt von Fake News und Twitter-Nachrichten, die dauernd reinschießen. Also wir haben jetzt oft gar nicht mehr die Zeit, was klug zu durchdenken und einen Kompromiss abzusprechen, weil schon sofort, eine Stunde später, sind schon Leute aktiv, beherrschen die Medien, setzen die Themen und die anderen müssen dann reagieren. Und in dem Reagieren kann man an den vernünftigen Dingen gar nicht mehr arbeiten. Insofern liegt in diesen Technologien wie immer eine Chance und ein Problem. Und jedenfalls ist es bis heute nicht so, dass diese Technologien dazu führen, dass wir die großen Probleme einfacher lösen als früher.
Vielleicht können wir die Probleme lösen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir machen jetzt eine ganz kurze musikalische Unterbrechung. Dann geht es hier gleich weiter mit dem Herrn Professor Dr. Dr. Rath. Radamacher, auch ein Geburtstagskind, auch aus dem Jahr 68, auch sehr große mediale Aufmerksamkeit in einem anderen Sektor. Die Beatles haben das White Album 1968 rausgebracht und die haben auch sehr viel gefeiert. Ähnlich bedeutend wie der Club of Rome, aber natürlich in einer ganz anderen Seite, musikhistorisch. Und deshalb hören wir jetzt kurz was aus dem White Album und dann geht's hier weiter mit dem Herrn Radamacher. Bis gleich, dranbleiben. 1968, 50 Jahre White Album und 50 Jahre Club of Rome. Und deswegen haben wir den Professor Dr. Franz Josef Radamacher heute hier. Und im ersten Teil, ja, da haben wir uns in die Bredouille gebracht, die Menschheit. Sieht schlecht aus. Wie kommen wir da jetzt raus?
Es ist nicht gesagt, dass wir aus der Lage, in der wir jetzt sind, gut rauskommen. Denn die Situation verschärft sich ganz, ganz unangenehm. Vor allen Dingen durch die Bevölkerungsexplosion. Das ist den meisten nicht bewusst und auch nicht, welche Probleme daraus resultieren. Aber seit dem Jahr 2000, das sind gerade mal 18 Jahre, sind auf der Welt bilanziell 1,5 Milliarden Menschen dazugekommen. Das ist dreimal die Bevölkerung der EU. Und in den nächsten 35 Jahren kommen 2,5 Milliarden dazu. Das ist fünfmal die Bevölkerung der EU. Also wir sitzen in dieser wahnsinnigen Dynamik der Bevölkerungsentwicklung. Die wird jetzt überlagert durch eine unglaubliche Dynamik des Wachstums in ärmeren Ländern. Und das alles soll irgendwie mit Umwelt und Klima gleichzeitig funktionieren. Wir haben das beste Beispiel für Armutsüberwindung in China. China hat die größten Beiträge geleistet, Menschen aus der Armut herauszuholen. Viele hundert Millionen Chinesen sind jetzt im Mittelstand angekommen. Aber was ist der Preis? Der Preis ist, China hat voriges Jahr 100-mal so viel Beton verbaut wie die Deutschen. China hat in einem Jahr so viel Beton verbaut wie die USA in ungefähr 20 Jahren. Die haben in 5 Jahren so viel Beton verbaut wie die Amerikaner in einem ganzen Jahrhundert. Die Chinesen haben jetzt höhere CO2-Emissionen pro Kopf als die Europäer. Aber es gibt 1,4 Milliarden Chinesen. Also wir haben jetzt diese Problematik, dass der erwünschte Wohlstand, der auch die Bevölkerungsfrage irgendwann entspannen wird, dass der so unglaublich viele Ressourcen verbraucht und unglaublich viele zusätzliche Klimagase erzeugt. Und jetzt ist das Problem, wie können wir die Klimagasemissionen runterkriegen, während dieser Wohlstand aufgebaut wird. Und dafür haben wir keine Königslösung.
Aber muss man nicht den Chinesen zugestehen, Mai, ihr dürft das Gleiche machen wie wir auch, also jetzt mal nicht wirtschaftlich gesehen oder für die zum Wohle des Planeten, aber moralisch gesehen. Wir haben es ja nicht anders gemacht, oder?
Ich habe ja nicht gegen die Chinesen argumentiert. Ich sage nur, wenn jetzt die Inder und die Afrikaner dasselbe machen sollten wie die Chinesen und auch nur halb so viel CO2-Emissionen die nächsten 20 Jahre, dann ist der Gesamteffekt noch größer als der chinesische Beitrag, weil wir in etwa 20 Jahren an die 4 Milliarden Menschen in Afrika, Indien, Pakistan und Bangladesch haben werden. Das heißt, da kommt noch einmal das Volumen, das die Chinesen heute haben, dazu. Und dieses Volumen ist höher als das der USA, Europas und Japans zusammen. Wir haben vor 20 Jahren diskutiert, die USA seien das Problem. Mittlerweile fallen wir alle gar nicht mehr auf. Es gibt im Wesentlichen die Chinesen. Aber in absehbarer Zeit könnten die Inder und Afrikaner und Pakistanis, die könnten die Chinesen noch überholen, in einer Lage, wo wir aber mit den Emissionen runter müssen.
Wie kann ich jetzt diesen aufstrebenden Nationen beibringen, nicht unsere Fehler zu machen und sagen, Wachstum ja, eure Bevölkerung natürlich möchte gedeihen, selbstverständlich, aber da gibt es alternative Möglichkeiten, die eben nicht diesen CO2-Ausstoß haben. Ist das möglich oder ist
also
das
immer zu Kosten der Umwelt? Also ich wehre mich erstmal gegen die Vorstellung, wie kann ich denen das beibringen? Das klingt so, wir sind die Schlauen und jetzt bringen wir diesen Dovis was bei. Also die Chinesen und die Inder, die überschauen alle die Lage. Aber die wissen, wenn wir auf Erneuerbare gehen, die heute verfügbar sind, dann bringen die ganz oft nicht die Lösung. Wir wissen das aus der deutschen Energiewende. Wir zahlen und wir zahlen und wir zahlen und wir zahlen. Wir zahlen jedes Jahr mehr. Wir haben mit die höchsten CO2-Emissionen in ganz Europa, aber wir reden und wir reden und wir reden. Gut, wir können das noch bezahlen, aber das, was wir da machen, das können die Inder nicht bezahlen und die Chinesen in Breite auch nicht. Der entscheidende Punkt ist, wann kommen wir zu dem Schluss, dass wir mit unserem Geld und unserem Know-how und unserem persönlichen Engagement in Indien, in Pakistan, in Afrika dazu beitragen, dass der Wohlstandszuwachs passiert, aber klimaneutral. Das machen wir nicht. Wir wollen immer unser Geld hier ausgeben. Wir glauben, wir retten die Welt, wenn wir in Deutschland alle Häuser energetisch sanieren und dann noch unsere Benzinautos durch Elektroautos ersetzen. Dieses ganze Programm ist meiner Ansicht nach im Wesentlichen Schwachsinn. Aber wir beharren darauf, dass dieses das Programm ist, das die Probleme auf dem Globus löst und wir dann noch irgendwann ein Vorbild für andere sind. Ich weiß gar nicht, wann das sein soll, weil die entscheidenden Prozesse passieren in China, in Indien, in Afrika jetzt. Und die Chinesen haben schon höhere Pro-Kopf-Emissionen als wir. Und was bieten wir denn den Afrikanern? Und was bieten wir den Indern? Wir tun im Wesentlichen gar nichts, außer reden. Und wenn wir nicht reden, dann landen die bei der Kohle, so wie wir bei der Kohle gelandet sind. In Pakistan erschließt gerade China ein Braunkohlefeld von der Größe des Hambacher Forsts. 50 Jahre wird da aus Braunkohle Energie erzeugt werden, die Pakistan an China verkauft. Wir haben die Alternative nicht finanziert. Wir haben uns auch um keine Alternative gekümmert. Wir glauben, wenn wir bei uns die Braunkohlefelder schließen, dann würde das das Klimaproblem lösen. Das verringert nicht mal die europäischen Emissionen im Klimabereich wegen unseres europäischen Zertifikatesystems. Aber darum kümmert sich gar keiner, es interessiert auch gar keinen. Wir erzählen uns absurde Storys und fühlen uns dann wohl. Und das ist für mich mit das Hauptproblem. Die Leute, die wohlmeinend bei uns die Weltprobleme lösen wollen, haben sich Geschichten ausgedacht, die nichts lösen, aber ihr Wohlbefinden erhöhen. Und da bewegen sie sich dran drin, in diesem Rahmen. Man nennt es Framing, das ist ein Framing, das den Problemen nicht gerecht wird, aber es ist sehr komfortabel.
Wie kann man dann doch noch dazu beitragen, dass diese Fehler nicht wiederholt werden, dass es attraktiv ist? Was könnte man, wenn Sie jetzt die Macht hätten, was würden Sie denn machen mit Afrika, mit Indien? Was kann man denen von unserer Seite aus anbieten, dass es eben nicht auf Braunkohle, dass sie nicht auf Braunkohle setzen müssen?
Minister Müller vom BMZ und das BMZ macht im Moment genau das Richtige. Die initiieren eine Allianz Entwicklung und Klima. Diese Allianz wird übermorgen in Berlin auf einer Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Herr Müller ist für Entwicklung zuständig und macht die internationale Klimafinanzierung Deutschlands. Und er sagt, leistungsstarke Akteure, Firmen, aber auch Bürger, Organisationen, Städte, also die, die es sich erlauben können, sollen bitte mit ihrem Geld in Schwellen- und Entwicklungsländern Projekte finanzieren, die einerseits CO2 bilanziell eliminieren und andererseits Entwicklung fördern. Also Wohlstandsaufbau mit Geldinputs, Know-how Inputs von uns, freiwillig und dann bitte so, dass alle möglichen Co-Benefits der Agenda 2030 der Vereinten Nationen umgesetzt werden, also bessere Ernährung, bessere Ausbildung, bessere Situation von Frauen und Kindern, Biodiversität, Wasserhaushalt, das alles fördern, während man die Klimasituation verbessert, zum Beispiel durch Aufforstung und das mit bezahlen von hier aus.
Das klingt natürlich sehr schön, aber ich glaube, das problematische Wörtchen ist das Wörtchen freiwillig. Ist es so, dass man da Leute in die Verantwortung nehmen kann? Man hat es jetzt gesehen bei der Autoindustrie, freiwillig passiert da nicht viel. Lieber haben sie noch jahrelang rumgeschummelt und sich in die Tasche gelogen, um sich irgendwie durchzumogeln. Ist es wirklich zu erwarten, dass das eine Lösung sein kann? Oder ist es der erste Ansatz?
Also es passiert schon in substanziellem Umfang. Mhm. Nehmen Sie eine Firma wie Rittersport, die ist klimaneutral. Nehmen Sie die Allianzversicherung, das ist die größte Rückversicherung der Welt, Entschuldigung, die Münchner Rück, die größte Rückversicherung der Welt ist klimaneutral, die Allianzversicherung aber auch. Die wissen aus dem Versicherungsgeschäft, was auf sie zukommt. Das heißt, diese Freiwilligkeit, auf die wir hinaus wollen, ist von einem anderen Typ. Gerade die Wohlhabenden, gerade die, denen Firmen gehören, die mit Eigentum, die können sehen, dass wenn das mit dem Klimawandel nicht gestoppt wird, dass in diesem Prozess ganz viel Eigentum vernichtet wird. Und das Eigentum gehört zu einem substanziellen Teil diesen Reichen und Superreichen, diesen Firmenbesitzern, die gleichzeitig auch die sind mit den höchsten persönlichen Emissionen. Wir nennen das die Top-Emitters. Diese Top-Emitters haben einen Lebensstil, der hat sehr viel CO2-Emissionen zur Folge. Die fliegen 200 Mal im Jahr. Ist auch okay. Aber die sollten bitte ihre Emissionen kompensieren in solchen Projekten in Nicht-Industrieländern, die auch noch Co-Benefits erzeugen. Und letzten Endes schützen sie damit ihr eigenes Eigentum und ihren eigenen Lebensstil zu vergleichsweise niedrigen Kosten, die aber wiederum für die Staaten zu hoch sind. Die Staaten können international nicht viel tun. Bei Entwicklungshilfe gibt's immer Ärger, selbst bei den kleinen Summen, die wir transferieren. Die Summen sind aber klein. Wir geben pro Afrikaner 2 Euro, da kommt überhaupt nichts zusammen. Aber wir regen uns trotzdem schon auf. Wir wollen das dann lieber für einen Kindergarten haben. Diese Größenordnungen können Top-Emitters ohne weiteres aufbringen und sie verbessern damit ihre eigene Lage. Also die Freiwilligkeit, auf die wir hinaus wollen, ist eine Freiwilligkeit aus, ich sag mal, einsichtsvollem Egoismus, aus Einsicht in die Situation, aus einer Empathie für eine Lage, in der wir alle zusammen sind. Und deshalb, glaube ich, hat das durchaus eine Chance.
Okay, dann ist es jetzt nicht eine Freiwilligkeit im Sinne von, mach das mal, weil du ein guter Mensch bist, sondern man argumentiert ganz klar mit dem drohenden Verlust oder mit dem Benefit, der kommen wird.
Ne? Genau, und jetzt kommt ein ganz erstaunlicher Punkt. Das machen wir jetzt, ja. Aber jetzt kommt ein Punkt. Sie glauben gar nicht, wie viele Nichtregierungsorganisationen in Deutschland gegen dieses Vorgehen argumentieren. Die sagen, das geht nicht, das ist ja Freikauf, das ist Ablasshandel, das ist Greenwashing. Du musst erstmal alles hier machen. Du musst hier vermeiden, was du vermeiden kannst. Du musst hier reduzieren, was du reduzieren kannst. Und erst wenn du alles gemacht hast, was du machen kannst, obwohl du es freiwillig machst. Erst wenn du das alles gemacht hast, dann darfst du kompensieren. Das ist der sogenannte Dreiklang. Du musst den Dreiklang abarbeiten. Wir haben Leute bei uns, die sind klimaneutral, die wagen es gar nicht zu sagen, aus Angst vor NGOs, die über sie herfallen. Also mit anderen Worten, das, was jetzt in dieser Allianz versucht wird, ist vor allen Dingen das Denken zu verändern. Nämlich, dass es kein Freikauf ist, wenn ich mit meinem Geld in Afrika in vernünftige Projekte gehe, mit verlorenen Zuschüssen, um da den Menschen zu helfen und in der Klimabilanz was zu bewirken, sondern dass es eine kluge Methode ist, an der Klimafront zu handeln und dass die beste Lösung nicht darin besteht, um jeden Preis, jeden Euro, den man für Klima ausgeben will, in Deutschland auszugeben, weil man in Deutschland so wenig bewirkt für einen Euro, den man einsetzt und weil, selbst wenn wir alle Emissionen einsparen, es trotzdem so wenig ist im Verhältnis zu dem, was woanders am Globus dazuzukommen droht.
Es klingt ja eigentlich nicht sehr komplex, sondern relativ einfach. Woher kommen dann die Widerstände? Liegt es daran, dass es einfach eine andere Theorie ist und andere Grundlagen herrschen, oder wird es von den Leuten durchaus durchschaut, aber die haben dann eben Angst, dass es an die eigene Tasche geht?
Gut, es ist so. Einerseits ist dieses Tu es in Deutschland natürlich für viele ein Geschäftsmodell. Also wir haben ganz viele Leute in diesem Segment, die verdienen daran, dass alle Häuser saniert werden, das wird auf Elektroautos rübergehen und so weiter. Also für viele ist das schlicht ein Geschäftsmodell und deshalb wollen die, dass das Geld hier ausgegeben wird. Diese Leute wollen, wenn sie Solarstrom kaufen, deutschen Solarstrom. Die wollen, dass das Erneuerbare Energiegesetz deutschen Solarstrom bevorzugt einspeist, nicht solchen aus der Sahara. Kein Desertec, kein afrikanischer Strom, sondern deutscher Strom, damit es sich dann auch rechnet, in Deutschland Photovoltaik und so weiter zu machen. Immer getrieben von der Vorstellung, wir müssen der Welt zeigen, dass es geht. Wir müssen der Welt zeigen, dass man auch ein reiches Land sein kann, ohne CO2-Emissionen. Aber der Haken ist an dieser ganzen Philosophie, wir haben mit die höchsten Emissionen in Europa. Wir sind bei 11 Tonnen, die Franzosen bei 5. Bis wir auch nur bei 5 Tonnen sind, da sind Jahrzehnte vorbei. Und alle entscheidenden Prozesse in China, in Indien, in Afrika passieren heute. Und wir haben für die oft nicht die Lösung, weil die Lösungen, die wir haben, viel zu teuer sind. Diese Lösungen sagen dann, die Inder sollen doch bitte aus der Elektrizität, aus Kohlestrom raus. Und die sollen doch bitte in Photovoltaik und die sollen doch bitte in Erneuerbare gehen. Die Realität ist, dass die ganzen kohlegetriebenen Energieproduktionen in Indien hochverschuldet sind. Sie gehören ganz oft dem Staat oder sie gehören den Unterstaaten in Indien oder sie leben von Krediten der Staaten oder von Krediten der Unterstaaten. Und wenn ich dieses System plötzlich durch was anderes ersetze, dann ist der indische Staat plötzlich in totalen Finanznöten und Überschuldung. Also wir können die da nur hinkriegen, wenn wir auch substanziell Geld mitbringen. Und das ist, was die Leute hier eigentlich unter keinen Umständen tun wollen. Ihr Geld nehmen und es woanders einsetzen. Und das ist aber der Kern dessen, was in der Allianz passieren muss. Nehme dein Geld und setze es woanders ein. Da, wo es ökonomisch und klimatechnisch einen großen Segen bringt, tue das. Aber genau das wird dann als Ablasshandel diffamiert und da merkt man, da ist dann wirklich die Lage hoffnungslos. Was soll man dann noch machen?
Mhm. Aber das ist der Punkt, wo Sie und der Club of Rome dann auch ansetzen, um zu sagen, das ist das Modell, wo es weitergehen muss. Und die anderen Sachen würden in diese Szenarien. Rechnen Sie dann auch wirklich so Szenarien durch wissenschaftlich, dass Sie ganz konkret, jetzt mal nicht drohen, aber sagen hier, nicht, man macht jetzt nicht irgendwelche Horrorszenarien, die ganze Welt geht unter, sondern macht wirklich ganz konkrete Berechnungen, dann und dann wird das passieren? Oder ist diese Prognose extrem schwierig?
Nein, wir machen ganz konkrete Berechnungen. Ich bin von Hause aus ein Mathematiker, bin als Informatiker mit den entsprechenden Werkzeugen gut vertraut, kenne mich mit den ökonomischen Theorien aus. Zu der ganzen Thematik ist gerade ein Buch von mir erschienen, der Milliarden-Joker. Und da ist das alles ausführlich beschrieben und alles ist vernünftig durchgerechnet und daran wird seit Jahren gearbeitet und am Club of Rome passiert es an mindestens 10 anderen Stellen auch. Das heißt, da gibt es eine breite Literatur, die das alles reflektiert und alles durchdacht hat.
Und diese Szenarien können die Leute noch nicht dazu bewegen, in diese Richtung zu denken. Werden sie nicht ernst genommen oder woran liegt's?
Wissen Sie, das ist alles ganz schwierig. Gerade mit dem Ablasshandel und das ist vor allen Dingen in Deutschland. Und wir haben irgendwie den 30-jährigen Krieg und Martin Luther noch nicht hinter uns. Und bei uns gibt es auch so eine Mentalität, man muss sich selber kasteien. Also der Weg zum Himmel besteht darin, dass man die Beschwernisse auf sich nimmt. Es ist ganz wichtig, dass man verzichtet. Es ist ganz wichtig, dass man anders lebt. Letzten Endes geht es um ein neues Bild des Menschen und wie der Mensch leben soll. Und da ist plötzlich diese Klimaproblematik auch ein Hebel, die Menschen dahin zu kriegen, du musst nicht unbedingt Auto fahren, du musst kein Auto besitzen, du brauchst nicht unbedingt ein dickes Auto, du musst nicht immer in Urlaub nach Indien fahren, du musst nicht immer ein Flugzeug benutzen, du musst nicht immer Fleisch essen. Und wenn du das richtig machst, bist du sogar noch glücklicher. Du bist gesünder, du bist glücklicher, du kannst dich ausschlafen, du bist nicht so gestresst und so weiter. Ein anderes Lebensmodell, das ist, was wir brauchen. Und es ist so diese Vorstellung, dass man auch mit Gott in einer anderen Übereinstimmung ist, wenn man an die anderen denkend seinen Lebensstil aktiv verändert. Und was man überhaupt nicht will, ist, dass jemand mit dem dicken Auto fährt und dann aber, weil er viel Vermögen hat und hohes Einkommen, jetzt dann eben, sagen wir mal, pro Jahr 30.000 Euro nimmt, macht dafür irgendwas in Afrika, kompensiert die Emissionen von seinem Auto, kann jetzt mit seinem dicken Auto rumfahren, kann noch erklären, er würde beim Klima helfen statt stören, weil dann kommt nicht dieses Positive für das andere Lebensmodell, wo man sich in Verzicht übt und kasteit, aber dann auch noch sagt, das wird dein Glück sogar noch vergrößern. Das heißt, da bin ich plötzlich auf der Ebene von Vorstellungen über den Menschen und was richtig und falsch ist und wie der Mensch leben soll und wie die richtige Wechselwirkung mit der Natur und mit dem anderen ist. Also wir sind im Grunde genommen in einer ideologisch hoch aufgeladenen Situation und wir sind nicht da, wo ein Mathematiker wie ich überlegen würde, ja was sind jetzt die Mechanismen, mit denen wir die CO2-Emissionen runterkriegen, damit die Klimakatastrophe nicht kommt. Also für mich ist das mehr ein mathematisches Problem, die Suche nach dem Hebel und der Lösung, die funktioniert. Für andere geht es um die Chance, eine ganz andere Art von Leben durchzusetzen. Und das durchzusetzen ist eigentlich noch viel wichtiger, als das Klimaproblem zu lösen. Und darum ist es auch viel wichtiger, aus der Kernenergie auszusteigen, als das Klimaproblem zu lösen. Und deshalb ist auch viel wichtiger, gegen Fracking zu sein, als das Klimaproblem zu lösen. Weil es gibt noch x andere Dinge, die ganz wichtig sind. Und dann kommt vielleicht auch noch das Klimaproblem.
Wenn Sie es Prognosen abgeben, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, das man realistisch prognostizieren kann? Es gibt ja immer in vielen Filmen umgesetzt, kann man es immer schön machen mittlerweile, Welt geht unter und Riesenwellen und so weiter und so fort. Aber gibt es wirklich realistische Szenarien, wo Sie sagen, das kann uns ganz konkret in 10, 20, 30 Jahren blühen?
Also ganz wichtig ist, die Welt geht nicht unter und die Menschheit stirbt auch nicht aus. Und die Menschheit hält unendlich viel aus. Wir haben den 30-jährigen Krieg überstanden und an seinem Ende war ein Drittel der deutschen Bevölkerung tot. Wir haben das Ende des Zweiten Weltkriegs überstanden und da war in Deutschland ganz viel kaputt. Es geht nicht um das Ende. Es geht darum, dass möglicherweise ein paar Milliarden Menschen deutlich früher sterben, als sie sonst sterben würden. Und es geht vor allen Dingen darum, dass eine massive Verarmung die Folge sein wird. Nun habe ich eben beschrieben, was massive Verarmung bedeuten kann. Man hat eben kein Auto. Man kann nicht heizen, man fährt nicht nach Indien. Man hat vielleicht nur eine Bettdecke und muss im Pullover schlafen. Und es gibt tausend andere Dinge, die sind dann die Verarmung. Aber mit der Verarmung kann man natürlich leben, weil ganz viele Menschen auf der Welt leben eh in diesem Form von Nichtwohlstand. Und mit der richtigen Philosophie kann man sich ja vielleicht sogar noch einreden, es ging einem jetzt besser als vorher und man ist jetzt gesünder und man ist nicht so gestresst und so. Also mit anderen Worten, es geht bei all dem gar nicht um das Ende der Menschheit. Es geht um hässliche Verhältnisse. Es geht um hässliche Verhältnisse für Milliarden Menschen in höchst unangenehmen Transformationsprozessen. Und natürlich werden an den Küsten eine Menge Leute mit ihren Hotels und was sie da auch immer haben, nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen können. Woanders wird Starkregen ganze Täler verwüsten, woanders wird Landwirtschaft nicht funktionieren, weil kein Regen fällt, woanders wird die Landwirtschaft nicht mehr gehen, die heute geht, weil zu viel Regen fällt. Und man muss einfach wissen, der Mensch ist heute optimal an das Klima angepasst, das wir auf der Welt haben. Hätten wir ein anderes Klima, wären wir daran auch optimal angepasst. Aber jetzt sind wir optimal angepasst an das Klima, das wir haben. Und so ziemlich jede Veränderung von diesem Klima ruft sehr unangenehme Folgen hervor. Und wir können nicht mehr einfach woanders hin. Der Steinzeitmensch, der konnte einfach nach Norden, nach Süden, nach Osten oder nach Westen gehen. Da war ja alles leer. Wir leben in einer vollen Welt. Wo sollen wir hin? Wenn wir nicht mehr da leben können, wo wir sind, wird es unangenehm, weil die anderen wollen nicht, dass wir kommen. Und das meinte ich mit Hässlichkeit. Also das Szenario ist ein Szenario, das wir die Brasilianisierung der Welt nennen. Es wird dann überall so wie in Brasilien und Südafrika sehr hässlich für die meisten.
Klingt es nicht sehr angenehm. Wir machen trotzdem nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung, um auf gute Gedanken zu kommen. Und es geht dann gleich in 2,5 Minuten wieder weiter mit dem Herrn Professor Dr. Rademacher hier bei Radio Free FM. Happiness is a Warm Gun, der gute John Lennon, 1968. Wir sind hier bei Radio Free FM bei der Plattform zu Gast vom Club of Rome, der Professor Dr. Dr. Franz Josef Rademacher. Und wir hatten jetzt ein bisschen negativ alles, was so uns alles blühen kann. Jetzt wollen wir mal noch zum Schluss in den letzten 10 Minuten einen positiven Ausblick wagen. Was gibt's für Projekte? Was können wir machen? Gibt's diese Zusammenarbeit? Man sagt ja immer Nord-Süd. Gibt's diese Projekte schon? Gibt's da was Positives, was man rausziehen kann, was auch funktioniert?
Ja, es gibt die Projekte und es gibt auch den Marshallplan mit Afrika. Übrigens in einer Studie des Club of Rome zusammen mit dem Senat der Wirtschaft für die deutsche Regierung entstanden. Die Idee eines Marshallplan mit Afrika. Heute ist Marshallplan mit Afrika ein Thema im BMZ, also in unserem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Die Bundeskanzlerin benutzt das Wort des Öfteren. Im Europäischen Parlament wird es auch des Öfteren benutzt. Natürlich hängt es mit der Migrationsfrage eng zusammen. Wir haben jetzt ein Verständnis, dass in Afrika etwas passieren muss. Und es ist klar, was passieren muss. Wir brauchen einen erheblichen Wohlstandsaufbau. Wir brauchen Millionen Arbeitsplätze pro Jahr neu. Und das alles muss aber so sein, dass es auf der Klima- und Ressourcenseite eher hilfreich ist und nicht schädlich. Und da ist die Frage, wo man ansetzen kann. Und da gibt es zwei ganz große Themen, die stehen im Vordergrund. Und das ist auf der Klimaseite die Erzeugung sogenannter Negativemissionen. Also man muss CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Und dafür gibt es zwei sehr attraktive Möglichkeiten. Das eine ist Aufforstung und das andere ist Humusbildung in der Landwirtschaft. Nun ist es so, dass es in Afrika alleine etwa 200 Millionen Hektar sogenannter degradierter Flächen in den Tropen gibt. Das waren mal Regenwälder. Die Flächen wurden landwirtschaftlich genutzt. Die sind ausgelaugt. Bodenerosion hat viel von der Bodenkrume beseitigt. Da passiert jetzt nur noch wenig. Strauchwerk, Hirten mit Herden, aber das ist sozusagen kein ökonomisch aktives Land mehr. Und da könnte man aufforsten, sogenannte Sekundärwälder. Die schützen die Primärwälder, also die verbliebenen Regenwälder, liefern aber links mit dem Holz auch mit den wichtigsten Baustoff der Zukunft. Wir müssen weg vom Beton, wir müssen in die Holzkette. Moderne Holztechnologie ist sehr, sehr hilfreich. Der ganze Mechanismus entzieht der Atmosphäre CO2. Die Holzkette ist ein interessantes Wertschöpfungssegment. Man kann in diesem Wald aber auch Agroforest betreiben, also da wird Ernährung produziert, da wird der Wasserhaushalt stabilisiert, da wird was für die Biodiversität getan. Also man kann ganz viele sinnvolle Dinge um den Wald tun. Und die Deutschen haben zum Beispiel mit Plant for the Planet, mit der Jugendinitiative Plant for the Planet, eine der wirkungsvollsten Aufforstinitiativen der Welt. Ganz wichtige Schiene. Nehmen wir die Landwirtschaft. Da geht es zum Beispiel in Afrika darum, dass man am Rande der Wüste die Gebiete, die durch Wüstenausbreitung der Landwirtschaft verloren gegangen sind, das sind pro Jahr etwa 8 Millionen Hektar, dass man die wieder renaturiert, im Besonderen, indem man mit den richtigen Methoden Humus einbringt, indem man Grundwasser entsalzt und eine vernünftige Bewässerungstechnik nutzt und dann die Sonne, die es ja in Afrika reichhaltig gibt, nutzt, um auf diesen Böden eine richtig produktive Landwirtschaft in Gang zu setzen, die dann auch Afrika ernähren kann, die auch eine sich verdoppelnde afrikanische Bevölkerung ernähren kann, die auch noch Export von Nahrung ermöglicht, während man gleichzeitig über Humusbildung den Boden verbessert und über den Humus wiederum der Atmosphäre CO2 entzieht. Das ist das, was wir Leuchtturmprojekte nennen. Sie kombinieren diese ökonomisch-sozial positiven Effekte mit positiven Klima- und Ressourceneffekten. Und das tut auch die dritte Schiene, das sind die klimaneutralen synthetischen Kraftstoffe, zum Beispiel auf Methanolbasis, wo man mit der Sonnenenergie, zum Beispiel der Sahara, in einem Umfeld, das nennen wir jetzt Desertec 2.0, nach einem alten Club of Rome Vorschlag, nämlich die Sahara zu nutzen zur Energieproduktion, Desertec 2.0, letztlich Wasserstoff durch Elektrolyse aufzuspalten, also Wasser durch Elektrolyse aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn man diesen Wasserstoff mit CO2 aus Industrieproduktionen oder aus Kohlekraftwerken koppelt, entsteht ein Methanol, aus dem man Benzin, Diesel klimaneutral mit hochwertigen Eigenschaften produzieren kann. Und plötzlich haben wir einen gigantischen klimaneutralen Schub in Richtung Automobilindustrie, Schwerindustrie, aber zum Beispiel auch Chemie, kombiniert mit einer Wertschöpfungsdimension in Afrika. Und wenn man so will, man nennt das heute Power to Liquid, machen wir aus der Sonne hochenergetische Flüssigkeiten wie eben Benzin. Und wir können das natürlich auch nutzen als Speicher für solare Energieüberschüsse. Da tut sich jetzt ein interessantes Fenster auf. Man würde dann die energetische Seite etwa zur Hälfte mit Strom bearbeiten und zur Hälfte mit diesen synthetischen Flüssigkeiten. Und das ist aus meiner Sicht der beste Weg, energetisch mit den Klimafragen umzugehen. Gleichzeitig aber eine wesentliche Wertschöpfung zum Beispiel in Afrika zu erzeugen, die wiederum Voraussetzung ist, dass man doch die Bevölkerungsfragen und die Nachhaltigkeitsfragen löst.
Klingt ganz einleuchtend, ist im Prinzip ja eine ganz einfache Sache. Man muss es so machen wie früher, man muss den Kreislauf, den die Erde vorgibt, einfach respektieren, weil das ist ja nichts anderes, was Sie beschrieben haben. Plus natürlich, wie Sie es vorher genannt haben, der Joker der Technik, der uns mittlerweile ermöglichen würde, dann nicht 100.000, 1 Milliarden, sondern auch 50 Milliarden zu ernähren, weil wir eben nicht nur diesen Kreislauf haben, sondern auch mit der Technik entsprechende Speichermöglichkeiten und Energiegewinnungsmöglichkeiten haben.
Genau so ist es. Es ist, ich meine, ich bin als Mathematiker immer damit beschäftigt, wie geht die Gleichung auf? Und sie geht gut auf und sie nutzt im Wesentlichen die biologischen Mechanismen und befördert sie mit der richtigen Technik. Entscheidend ist aber, dass man in der globalen Kooperation darauf achtet, dass wesentliche Teile der Wertschöpfung jetzt da passieren, wo wenig ist. Weil diese Wohlstandserwartungen, die müssen befriedigt werden, aber wir müssen sie klimaneutral befriedigen. Und wenn wir das geschickt machen, löst das auch noch unser Klimaproblem zur Hälfte mit. Und das ist dann Synergie und Intelligenz. Und die gibt es eben nur in der globalen Lösung. Und die gibt es nicht, wenn ich mich auf Deutschland beschränke und will das Klimaproblem für mich in Deutschland lösen, dann geht das nicht.
Und das würde auch gehen, ohne zu sehr, weil das ist ja mal die eine der großen Fragen, ohne zu sehr drastischen Einschränkungen im eigenen gemütlichen Leben.
Ich bin sogar der Meinung, man braucht diese Einschränkungen nicht. Das ist ja schon der falsche Blickwinkel. Meiner Ansicht nach brauchen wir eine Welt in Energiereichtum. Und nicht eine planwirtschaftliche Verwaltung von Energieknappheit, die wir dann zwischen Nord und Süd aufteilen. Diese ganzen planwirtschaftlichen Ansätze funktionieren sowieso nicht, weil sie sind der menschlichen Natur zutiefst zuwider. Und wir verbrauchen dann im Grunde genommen die Energie der Menschen in dem permanenten Ärger über den ihnen aufgezwungenen Verzicht. Wir brauchen eine positive Wendung. Und die positive Wendung heißt, Wohlstand geht. Und er geht sogar für 10 Milliarden Menschen, wenn wir unser Gehirn gut einsetzen und kluge Lösungen finden. Und das ist etwas, was so viel Kraft entfalten kann, dass wir dann miteinander energisch losmarschieren, weil wir ja unglaubliche neue Werte schaffen. Das Schöne ist ja, wenn ich hunderte Millionen Hektar aufforste, dann habe ich anschließend Wälder, wo heute nichts ist. Und wenn ich eine Halbwüste in produktive Landwirtschaft verwandle, dann habe ich wertvolle, produktive Böden, wo heute nichts ist. Also die wahre Kunst ist ja, richtige neue Werte zu schaffen, weil nur das erlaubt uns alle, miteinander reicher zu werden. Die Verwaltung von Knappheit macht keinen reich, aber neue Werte und neue Güter wohl. Und wir haben hier die Riesenchance, diese hervorzubringen.
Da haben wir doch jetzt ein perfekt, sehr positives Schlusswort. Am Ende hin, wir brauchen also keine Angst zu haben, sondern es würde nach Ihrer Theorie funktionieren, dass alle daran beteiligt werden.
Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir miteinander das Richtige tun.
Okay, dann wünsche ich Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Erfolg. Der Club of Rome ist nötiger denn je in unserer Welt. Wir werden Sie hoffentlich bald wiedersehen mit Ihrem Buch Der Milliarden-Joker. Da haben Sie schon zugesagt, dass Sie wieder zu uns kommen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja? Und bis dahin bedanke ich mich sehr herzlich bei dem Herrn Professor Dr. Franz Josef Rademacher vom Club of Rome, der heute in der Plattform war. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Wiederhören, ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.